Und es war halt für mich voll der Trost, dass er trotzdem, trotz seinen nur 23 Jahren, halt gefühlt ein sehr erfülltes und langes Leben hatte.
Und eigentlich sehen wir uns ja alle nach so einem echten oder erfüllten Leben, ne? Warum fällt es uns so schwer, dieses Leben zu leben?
Aber was ist, wenn Autonomie eigentlich die Quelle meines Unwohlseins ist und nicht seine Lösung?
Do something. So lautet das Motto der Real Life Guys. Ihr Ziel ist es, Menschen für das echte Leben zu begeistern. Und sie wecken damit so eine ganz tiefe Sehnsucht in uns. Die Sehnsucht nach Erfüllung, nach Echtheit, nach Freiheit. Heute ist Jeanette Müller von den Real Life Guys bei mir zu Gast. Ich spreche mit ihr und Dejan Astajic, Dozent für praktische Theologie an der FTH Gießen, über den Mut zum wahren, echten Leben. Mit all dem Schönen und all dem Schweren, was dazugehört. Mein Name ist Kim Diehl und ich begrüße dich ganz herzlich zu Echt und Ehrlich, dem FTH Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. So, und jetzt sitzen Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Jeanette. Herzlich willkommen, Dejan. Schön, dass ihr da seid.
Danke dir.
Jeanette, du hast Anfang 2018 die Real Life Guys kennengelernt und wurdest dann auch ganz schnell Teil davon. Mhm. Nimm uns so ein bisschen mit in diese Anfangszeit hinein. Was hat dich so fasziniert an ihnen?
Mhm. Genau, also ich habe, wie du richtig gesagt hast, 2018 die Real Life Guys kennengelernt. Das ist eine Gruppe, die auf YouTube irgendwie verrückte Projekte macht, also irgendwie eine Seilbahn über einen See gebaut hat, verschiedene Floß gebaut hat. Und ich habe die damals bei dem NABU kennengelernt, der Naturschutzbund. Wir haben da so eine kleine Aktion gemacht, so ein Osterfeuer, also quasi nach Weihnachten dann Weihnachtsbäume verbrannt. Und ich glaube, so schon beim allerersten Mal, als ich so auf die Gruppe getroffen habe, habe ich gesehen, dass es irgendwie eine sehr lebendige Gruppe ist, die irgendwie Lust hat, was draußen zu machen, in der Natur zu sein, aber auch in der Gemeinschaft was zusammen zu machen. Und ich glaube, ziemlich schnell habe ich dann so das Angebot bekommen, mal bei einem Projekt mitzumachen. Das war damals ein Baumhaus, was die Gruppe bauen wollte. Und genau, während meines Studiums dachte ich mir, wäre das irgendwie auch ein cooler Ausgleich, neben viel Lernen und so weiter, dann auch irgendwie was draußen zu machen, was zu kreieren mit den eigenen Händen. Und genau so bin ich dann in die Gruppe gekommen und fand es halt auch einfach cool, dass wir gemeinsam halt irgendwie ein Projekt zusammen machen und ich auch voll die Leidenschaft dafür habe, irgendwie draußen zu sein, was zu erleben. Genau.
Mega. Ja, die ganzen Projekte, ne, hast du angesprochen. Ihr habt, glaube ich, auch mal eine Achterbahn in einem Baumarkt oder so gebaut. Mhm. Was ist denn so die Vision hinter dem, was ihr macht? Oder was ist euer Herzensanliegen? Was wollt ihr damit erreichen?
Mhm. Ich würde sagen, unsere Vision ist es, Leute rauszubringen. Also gerade unsere Generation, aber auch Ältere, einfach weg vom Computer. Einfach weil das heute in der Zeit so ein großes Thema ist, Social Media etc. Irgendwie sich zu Hause einzubunkern, gar nicht mehr in der realen Welt zu sein oder irgendwie Dinge auch zu verdrängen. Und wir haben es halt voll auf dem Herzen, die Leute rauszubringen, sowohl irgendwie Dinge zu kreieren, aber auch gemeinsam Dinge zu erleben. Wir haben auch viele Reisen zusammen gemacht, also nicht nur Dinge gebaut, sondern auch wirklich irgendwie geschaut, dass wir gesunde Freundschaften haben. Und genau, das ist so unsere Vision, den Leuten zu zeigen, dass es cool ist, rauszugehen, Dinge zu erleben und dass man irgendwie auch groß träumen kann. Also wir haben viele Träume gehabt, wo wir anfangs uns dachten, boah, wie sollen wir das erreichen? Aber wenn man halt wirklich einfach Dinge macht, also so nach dem Motto do something, dann kann man echt irgendwie coole Sachen erleben.
Kannst du einen so einen Traum beschreiben, der irgendwie besonders war, den ihr dann euch erfüllen konntet?
Mm. Boah, ich glaube, wir hatten ganz, ganz viele Träume, wie du jetzt gerade zum Beispiel erzählt hast, ist einmal diese Achterbahn im Hornbach. Ich glaube, dass man da überhaupt eine Chance hat, sowas zu machen, ist irgendwie unglaublich. Wir haben da viel für gebetet und aber auch irgendwie haben sich da Türen geöffnet, dass wir die Chance hatten dann, wir waren da ein ganzes Wochenende in einem Baumarkt eingeschlossen und durften dann halt eine Achterbahn dort bauen. Und es war halt ja einfach ein riesengroßer Traum, so wie irgendwie, was man als Kind vielleicht mal hat, durch den Baumarkt zu gehen und sich alles nehmen zu können, was man möchte. Mhm. Und daraus dann irgendwie eine Achterbahn zu bauen, mit der du dann mit deiner Freundesgruppe halt ja irgendwie
und
Spaß
haben
kannst.
Und es hat geklappt?
Ja.
Mega.
Also es war sehr knapp, weil wir in den letzten paar Minuten, wir haben halt ein Looping eingebaut, weil wir wollten unbedingt, ein Looping, das gehört ja irgendwie zur Achterbahn dazu. Ja, aber letztendlich hat es dann doch geklappt.
Richtig stark. Hört sich spaßig an auf jeden Fall. Deren, das, was Jeanette gerade beschrieben hat, das ist ja heute in unserer Gesellschaft eher selten. Ne? Also sie sind da so ein bisschen eine Ausnahmeerscheinung, kann man sagen. Gerade junge Menschen verbringen unendlich viel Zeit vor dem Bildschirm. Wir leben in so einer digitalen Welt. Wie wirkt sich diese Entwicklung denn auf unsere Gesellschaft aus, deiner Meinung nach?
Ich würde sagen, Entfremdung. Ja, man lebt wirklich nicht mehr Freundschaften, man lebt nicht mehr authentisch. Man wird nicht mehr gesehen, man wird nicht mehr wahrgenommen. Man hat zwar 1000 Freunde auf WhatsApp oder Facebook oder was auch immer, aber man hat keine Beziehung. Ja. Beziehung ist verkörpert, man muss Menschen treffen, man muss mit Menschen was machen. Und ich glaube, wir sind isoliert und wir fühlen uns sehr einsam. Mhm. Also die Einsamkeit ist definitiv ein heutiges Phänomen, wo Menschen, auch junge Menschen, Teenagers auch, die fühlen sich sehr, sehr einsam. Mhm. Und das tut mir sehr leid.
Ja. Ja. Und eigentlich sehen wir uns ja alle nach so einem echten oder erfüllten Leben. Ne? Ja. Warum fällt es uns so schwer, dieses Leben zu leben?
Ja, ich glaube, wir haben irgendwann vergessen, was es bedeutet, Mensch zu sein.
Ja. Was meinst du damit?
Was ich meine ist, wir leben jetzt in einer Zeit, wo jeder sich selbst erfinden muss. Ja, du gehst in die Selbsthilfeabteilung im Buchladen und wer ist der Hauptakteur in diesem Drama der zeitgenössischen Welt? Ich. Ja, ich muss mich selbst irgendwie optimieren, realisieren. Ich muss den Sinn meines Lebens in mir selber entdecken und dann habe ich auch keine Hilfe, sondern ich muss mich selber irgendwie anstrengen, um diesen Sinn meines Lebens auch auszuleben. Ich tue das auch meistens nicht in Gemeinschaft, sondern ich bin auf mich selbst angewiesen. Und ich glaube, Menschen brauchen einander. Ich glaube, wir sind beziehungsorientiert. Ich glaube, wir brauchen irgendeinen größeren Zweck. Und dann leben wir auch in einer Welt, wo Gott optional geworden ist. Man braucht eigentlich Gott nicht. Alles, was wir brauchen, existiert hier, was ich sehen kann und anfassen kann. Und ich glaube, ein Mensch als Anthropos, als ein Geschöpf ist so erschaffen, dass wir Gemeinschaft brauchen, weil wir sind im Ebenbild Gottes erschaffen und Gott ist Gemeinschaft, eine Trinität in sich selbst und in dieser Trinität existiert Liebe, existiert Gemeinschaft, existiert aufopferungsbereite Liebe und so weiter und so fort und wir sind solche Kreaturen und wenn man das wegnimmt, dann verlieren wir eigentlich unseren Sinn, unseren Zweck des Lebens.
Da kommen wir jetzt schon in die Richtung von dem, was erfülltes Leben oder echtes Leben eigentlich ausmacht. Also du hast viel von Gemeinschaft gesprochen. Mhm. Wenn du es in einen Satz packen müsstest, in so eine Definition, was ist echtes Leben für dich?
Sehr einfach. Ich habe daran gar nicht gedacht, aber ich erinnere mich an die Story, wo gelehrte Menschen zu Jesus kamen. Und sie haben gesagt, Jesus, wie komme ich in den Himmel? Ja. Dann hat er gesagt, halte alle Gebote. Welche sind die wichtigsten? Dann nannte Jesus zwei. Liebe deinen Gott mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem Verstand, mit deinem Körper, mit allem, was du bist. Liebe diesen Gott. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, das ist ein echtes Leben, ein erfülltes Leben.
Bedeutet es dann, dass Menschen, die Gott nicht kennen, kein echtes Leben führen können?
Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, meine Antwort wird viele kränken. Ich glaube nicht. Ich glaube, Mensch braucht einen Transzendenzbezug. Ich glaube, dass wir als Menschen absolut einen Gott brauchen in unserem Leben.
Jeanette, was ist echtes Leben für dich?
Für mich ist das echte Leben, nach dem, was ich so alles miterlebt habe, einfach dieses gesunde Beziehungen zu bauen und respektvoll miteinander umzugehen, Emotionen zu zeigen, keine Dinge zu verdrängen. Ich habe irgendwie ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die sagen, boah, das wird mir zu heikel, da ziehe ich mich raus oder die Beziehung wird mir jetzt irgendwie zu schwierig, da ziehe ich mich raus. Und ich glaube, ja, das Leben ist halt geprägt von Schmerz auch und ganz viele Leute brauchen, glaube ich, auch Heilung, was das angeht. Und auf der anderen Seite würde ich genauso sehen, dass ein wirklich komplett erfülltes Leben nur erreicht werden kann, wenn du halt danach strebst, was Gott mit dir möchte. weil ich der Überzeugung bin, dass ein Gott eben das Beste für jede Person noch möchte und dass, wenn man sich daran hält und schaut und irgendwie dem Weg nachgeht, den Gott dir zeigt, im besten Fall, dass man dann dadurch halt ein erfülltes Leben führen kann.
Ja.
Du hast gerade schon angesprochen, dass so ein echtes Leben auch ganz viel Schmerz mit beinhaltet, ganz unterschiedliche Emotionen. Und du hast es sehr hautnah an deinem eigenen Leben erlebt, wie auch Tod und Leid mit dazugehört. Du hast deinen besten Freund Philipp Mickenbecker verloren. Das war vor knapp 3 Jahren. Der ist an einer Krebserkrankung gestorben, im Alter von nur 23 Jahren. Und ihr habt ihn als Freundesgruppe auch bis zum Ende hin begleitet. Ihr wart ganz eng dran, ihr seid noch zusammen gereist. Wie war diese Zeit für dich? Wie hast du das erlebt?
Boah, ich glaube, das ist ganz schwer irgendwie zusammenzufassen. Aber, also wie du richtig gesagt hast, Philipp war einer meiner engsten Freunde in der Zeit. Und mir hat es natürlich sehr wehgetan zu sehen, dass eine Person, die einem sehr, sehr nah ist, einfach leidet, Schmerzen hat. Aber Philipp war ein Mensch, der halt krass an Gott festgehalten hat, der immer wieder Kraft und Hoffnung daraus schöpfen konnte, was mir halt auch super viel Kraft gegeben hat. Also er war jemand, der halt da saß und gesagt hat, boah, ich weiß nicht, was hier passiert, ich weiß nicht, ob ich davon geheilt werde. Er hat auch daran geglaubt, dass Gott auch heute noch Wunder tut. Aber man will ja auch die Realität sehen und es sah halt auch wirklich nicht gut aus. Er hatte Krebs im Endstadium, also es gab keine Heilungschancen mehr. Also auch die Ärzte haben gesagt, man kann, wenn dann nur palliativ da was machen, also quasi lebensverlängernd, aber nicht mehr kurativ, also da halt irgendwas wieder oder heilen. Und ich habe aber gemerkt, dass Philipp bis zum Ende hin einfach so eine krasse Kraft in Gottes Wort gefunden hat, aber auch in der Beziehung, die er mit Gott gelebt hat. Und er ja auch irgendwie mit einem Strahlen am Ende noch sagen konnte, ey Leute, ich habe meinen Frieden mit der ganzen Situation und egal, ob ich jetzt sterbe und dann irgendwie bei Gott bin oder ob ich irgendwie hier immer noch Leute erreichen kann und euch ein Freund sein kann, es ist irgendwie beides so eine Win-Win-Situation. So. Aber natürlich war es schon auch sehr hart für uns als Freunde, das zu sehen, weil er hatte halt Schmerzen. Und das kann man ja auch nicht leugnen. So, er saß da und hat auch geweint vor Schmerz. So, und als Freundesgruppe ist das super hart zu sehen. Aber ich glaube, so die kleinen Momente, wo wir gesehen haben, er wird trotzdem durchgetragen und wir hatten irgendwie Begegnungen oder er selbst konnte uns irgendwie in dem Ganzen selbst trösten, weil er immer gesagt hat, für ihn ist das Schlimmste nicht so die Krankheit, sondern seine eigenen Freunde leiden zu sehen. Aber ja, ich glaube, seine Geschichte hat auch viele Menschen erreicht und das tröstet uns auch irgendwie sehr.
Und jetzt 3 Jahre später, was würdest du sagen, so im Rückblick, was hat das mit deiner Gottesbeziehung gemacht oder mit deinem Glauben, diese Erfahrung?
Interessant, dass du das ansprichst. Tatsächlich bin ich durch Philipp erst zum Glauben gekommen. Also ich bin, das hatten wir vorhin kurz in unserem Talk vor der Sendung hier, da hatten wir kurz besprochen, dass ich halt christlich so ein bisschen aufgewachsen bin, also katholisch, habe meine Kommunion, meine Firmung gemacht, habe dann aber eine ganz schön lange Zeit gerade in der Jugend nicht so viel mit anfangen können. Mein komplettes Umfeld war nicht christlich. Und irgendwie hatte ich gefühlt als Teenager andere Probleme, was jetzt so Liebeskummer etc. angeht, Freundschaften. Und dann aber durch Philipp, bei dem ich gesehen habe, dass er halt irgendwie, ja, dass ihm gesagt wird, dass er sterben könnte, schon in 2 Wochen bis 2 Monaten, und dass er aber trotzdem so einen Halt hatte, eine Hoffnung und irgendwie, ja, ganz, ganz viel Kraft hatte, dadurch, dass er geglaubt hat und gemerkt hat, dass dann Gott ist, der trotzdem über allem steht, habe ich mich halt gefragt, so, gibt's diesen Gott denn vielleicht wirklich? Und bin dann halt selbst auf die Suche gegangen, habe mir ganz viele Predigten angehört, habe dann selbst angefangen, die Bibel zu lesen, um halt nach Antworten zu suchen. Genau, und tatsächlich hat mich dann diese Story dann auch zum Glauben geführt.
Und hat es deinen Glauben dann herausgefordert zu erleben, dass er doch stirbt und nicht geheilt wird? Oder hat es deinen Glauben gestärkt?
Also ich würde sagen, im ersten Moment hatte ich eher eine Glaubenskrise, Weil ich meine, ich war ja gerade erst so frisch im Glauben und dachte mir, ja, okay, da ist ein Gott, der kann auch heilen. Natürlich hatte ich Hoffnung, so, boah, wenn es einen Gott gibt, der Wunder tut, dann könnte er ja auch hier ein Wunder tun.
Ja.
Und deshalb war es für mich im ersten Moment eher, weiß nicht, bin ich schon in so ein kleines Loch gefallen danach, wo ich mir dachte, boah, so viele Menschen in Deutschland oder auch die Familie beten dafür und wie kann Gott sowas zulassen? Mhm. Wobei es ja im ersten Moment halt irgendwie nichts bringt, so dass da halt irgendwie jemand stirbt. Und habe dann aber tatsächlich, ja, ich habe viel mit, auch mit seinen Eltern gesprochen und auch mit Pastoren und habe dann aber auch Gott trotzdem in meinem ganzen Schmerz erfahren können. Und ich glaube, dass mich das eher noch mehr bestärkt hat in der Beziehung zu Gott, obwohl es jetzt in dem Moment erstmal nicht so aussah.
Ja. Ihr habt auch beim Ausräumen seines Zimmers so eine Tafel gefunden, nach seinem Tod, auf der dann ganz viele Namen gelistet waren, also so eine Art Gebetsliste, die er da hatte. Und dein Name stand ganz oben.
Mhm.
Wie war das, als du diese Gebetsliste von ihm gefunden hast?
Genau, also wir haben, ich weiß gar nicht, er war schon ein halbes Jahr, glaube ich, verstorben, als wir die Gebetsliste gefunden haben. Aber ich wusste, dass Philipp ganz, ganz viel für seine Freunde gebetet hat. Also zum einen, dass sie halt auch zu Jesus finden. Aber einfach, weil er so eine krasse Liebe für seine Mitmenschen hatte, was mich damals auch sehr inspiriert hat, dass man halt im Angesicht des Todes trotzdem so für seine Menschen leben kann und nicht, wie wir vorhin gesagt haben, so auf sich schaut.
Mhm.
Und ja, für mich war das krass, das zu sehen. Ich habe damals die Hiobs-Geschichte sehr intensiv gelesen, wo ich mir dachte, keine Ahnung, warum ist da kein Wunder geschehen und Philipp konnte alt werden und dann doch noch irgendwie ein erfülltes Leben haben, aber auf dieser Tafel hat er unten hingeschrieben, wofür er dankbar ist und hat dann halt hingeschrieben für ein erfülltes und langes Leben. Und es war halt für mich voll der Trost, dass er trotzdem, trotz seinen nur 23 Jahren, halt gefühlt ein sehr erfülltes und langes Leben hatte.
Hm. Du hast vorher schon ein Beispiel aus der Bibel angesprochen, wo klar wird, was Leben in Fülle bedeutet oder wie du das erklärst, was echtes Leben ist. Gibt es abgesehen davon noch andere Stellen in der Bibel, so Anhaltspunkte, die wir finden können zum Thema erfülltes Leben?
Überall. Die ganze Bibel ist voll von einer Story, einer Geschichte, was es bedeutet, Mensch zu sein. Die Bibel beantwortet diese grundsätzlichen Fragen, die wir alle haben. Woher komme ich? Wieso bin ich da? Und wohin gehe ich? Ja, was ist der Zweck des Lebens? Wieso ist die Welt so, wie sie ist? Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist die Antwort auf diese ganzen Fragen? Und jede Weltanschauung und jede Religion muss diese Fragen beantworten. Ich finde halt, die Bibel hat die besten Antworten. Ja. Und in der Bibel sieht man ganz klar und deutlich, der Mensch braucht Gott. Und Gott hat sich dem Menschen offenbart. Er hat für den Menschen etwas getan, weil der Mensch es nicht selber für sich tun konnte. Ja. Wir sind abhängig von Gott. Und es ist im Gegensatz, im Widerspruch zu unserem Wunsch oder unserem Verlangen nach Autonomie. Ich will autonom sein. Ja, ich will selbst bestimmen. Ich will mein Leben selbst steuern. Ja. Aber was ist, wenn Autonomie eigentlich die Quelle meines Unwohlseins ist und nicht seine Lösung? Was ist, wenn Abhängigkeit ein Geschenk Gottes ist, weil wenn ich abhängig bin von dir oder von Gott oder von irgendjemandem, dann bedeutet es im tiefsten Sinne des Wortes, dass ich nicht alleine bin. Ja? Weil wenn ich weiß, ich brauche irgendetwas, ich brauche jemanden, ich brauche Menschen, ich brauche Gott, dann bedeutet das, die gibt's. Es gibt diesen Gott, weil ich brauche ihn. Ja? Sonst hätte ich dieses Gefühl, Gott zu brauchen, nicht. Und deshalb denke ich, dass Abhängigkeit ein Geschenk ist, weil es bedeutet, dass wir nicht alleine sind.
Es gibt ja auch Christinnen und Christen, die kein echtes und erfülltes Leben führen oder die sich danach sehnen. Wie können wir dieses echte, erfüllte Leben erreichen? Dian, starte du mal.
Ich würde sofort starten mit meinem Lieblingswort Demut. Mein zweites Wort ist Verletzlichkeit. Authentizität, aber christlich gedacht, also wirklich authentisch. Hey, mir geht's gerade nicht gut. Ich muss nicht das Leben, die Kontrolle meines Lebens behalten. Ich muss nicht so tun, scheinheilig, als ob alles super ist. Hey, Bruder Dejan, wie geht's dir? Super, alles ist toll mit Jesus. Nee, heute habe ich gerade einen schlechten Tag. Ich glaube, wir setzen sehr, sehr viele Masken auf Teilweise kann man das auch verstehen. Ja? Man wird verletzt von Menschen. Man kann nicht immer offen und authentisch durch diese Welt gehen. Aber ich glaube wirklich, diese Einstellung der Demut, ich brauche Gott, ich brauche seine Weisheit, um überhaupt diese Welt zu verstehen. Verletzlichkeit, Schmerzbereitschaft, hey, das Leben ist schwer, das Leben wird nicht leichter werden, aber mit Gott und mit anderen Menschen, denen ich vertrauen kann, schaffe ich es, durch dieses Leben zu gehen. Ja? Ich will einfach zulassen, dass ich authentisch bin, dass ich meinen Schmerz auch zu Leuten zeige, dass ich nicht diese Spielchen spiele und diese Masken aufsetze. Also konkret würde ich sagen, lebe so wie Jesus, das ist leichter gesagt als getan, aber wenigstens sich zu bewegen in diese Richtung. Jesus war unglaublich authentisch, er hat geweint, ja? Er hat gelacht, er hat mit Kindern gespielt, er hat authentisch gelebt, ja? Er hat Leute herausgefordert, wenn sie Quatsch redeten und so weiter und so fort. Je näher du bei Gott bist, desto demütiger wirst du. Also für mich ist Demut, Verletzlichkeit und Offenheit, einfach Ehrlichkeit, einige der Fundamente des Christseins.
Mhm. Janet, was sind deine konkreten Tipps, um zu so einem echten, erfüllten Leben zu kommen?
Also ich glaube, gerade dieses authentisch Sein wäre für mich auch so das Wichtigste. Mhm. Irgendwie, also halt man selbst sein. Ich merke das bei uns in unserer Freundesgruppe, dass man eben auch Fragen zulassen kann. Es gibt bei uns Freunde, die verstehen Jesu Tod nicht und die wollen aber, die sind halt einfach echt. Die können irgendwie sagen, was sie fühlen, und ich hoffe, dass wir auch eine Freundesgruppe sind, die halt irgendwie trotzdem die Menschen annehmen, halt ohne, dass sie sich eine Maske aufsetzen müssen. Mhm. Deswegen glaube ich halt gerade dieses authentisch Sein und echt ist was halt irgendwie sehr dazu passt, und natürlich ja Gott immer im Fokus zu haben, weil ich der Meinung bin, dass Gott halt wirklich einem den Weg zeigen kann, den man gehen sollte, wenn man halt einfach wirklich ein erfülltes und aber auch ein glückliches Leben haben möchte, weil man oft, denke ich, davon ausgeht, dass man irgendwie unfrei ist, wenn man Gebote halten muss, wenn man einen Weg gehen sollte, wo man erst denkt, boah, ich würde das eigentlich ganz anders machen. Aber ich sehe halt auch in diesem Abhängigsein einfach sehr, sehr viel Potenzial, weil ich halt durch meine Erfahrung auch gemerkt habe, dass man da irgendwie ja sehr, sehr viel Kraft und Hoffnung auch daraus schöpfen kann.
Ja, ich würde da gerne noch eine, wir reden jetzt vertikal, ja, ich und Gott und authentisch vor Gott sein und demütig sein. Ich glaube, ein echtes und erfülltes Leben braucht die Horizontale. Das bedeutet, ich muss mich in irgendetwas investieren. Ja. Mein Leben muss einen Sinn haben, aber der Sinn des Lebens ist ja nicht nur meine Gottesbeziehung, sondern auch diese zweite Dimension, die Jesus anspricht, liebe deine Nächsten. Mhm. Und das macht ihr ja. Ihr bemüht euch, Menschen zu helfen. Mhm. Und das ist das Schönste, das man im Leben machen kann, Menschen zu helfen und zu sehen, wow, ich habe einen kleinen Unterschied gemacht in dem Leben dieses einen Menschen. Ja. Und das erfüllt einen mit wirklich sehr viel so Sinn des Lebens.
Mhm. So ein echtes Leben hat Schmerzen, haben wir vorher schon gehört. Warum lohnt es sich trotzdem? Also was gibt euch Mut und Hoffnung, nach diesem echten Leben zu streben?
Dian. Ich würde ein positives Beispiel nennen, und das sage ich jetzt anhand einer ganz kurzen Geschichte. Ich war mal in einem Pub, also so einer Kneipe in England, mit meiner Frau. Wir konnten 10 Jahre keine Kinder bekommen. Und meine Frau, wir reden über dieses Thema und sie fängt an zu weinen und ich ärgere mich über Gott. Und ich sage, Gott, weil, wie Philipp es gesagt hat, oft ist der Schmerz der Person, die du liebst, viel, viel schwieriger als dein eigener Schmerz. Ja, du siehst den Schmerz der Person, die du liebst. Das macht dich mehr wütend. Ja. Und ich ärgere mich mit Gott. Ich denke, was machst du da? Wieso beantwortest du nicht tausende von Gebete und stundenlang und alles Mögliche? Wieso lässt du sowas zu? Und in diesem einen Moment fühle ich Gottes Stimme oder Gottes Worte, wie auch immer man das ausdrücken will. Und ich weiß, die waren nicht meine, weil ich so nicht denken konnte zu diesem Zeitpunkt. Und ich hörte den folgenden Satz. Es ist mir nicht egal und ich bin gut. Was? Was ist denn das? Es ist mir nicht egal und ich bin gut. Wir konnten 3 Jahre noch immer keine Kinder bekommen. Nichts hat sich geändert. Ja? Aber dieser Satz, dieser Gedanke, ich bin gut, ja? Das ist mein Charakter. Und ich habe dich auf dem Schirm. Ich sehe dich, du bist gesehen von mir. Hm. Das war so ein Moment, der diese Last dieses Schmerzens wirklich irgendwie vermindert hat. Nicht ganz weggenommen hat, aber ich fühlte einfach diesen Zuspruch und diese Liebe Gottes. Und wer würde gerne durchs Leben gehen, ohne so etwas zu haben?
Hm. Oh, danke fürs Teilen.
Ja.
Jeanette, was gibt dir Hoffnung und Mut, um dieses echte Leben zu ergreifen oder danach zu streben?
Hm. Boah, ich würde auch sagen, viel. Zum einen, glaube ich, gab es bei mir auch den Moment, dass ich irgendwie erkannt habe, dass Gott mich einfach bedingungslos liebt. Und das hat mir sehr, sehr viel Selbstwert gegeben, in dem, wer ich bin, sodass ich halt auch eigene Stärken sehen konnte oder aber auch Schwächen und einfach dann daraus aber auch sehen konnte, was für Talente ich habe. Und ich glaube, wenn das einem bewusst wird, kann man daraus echt große Dinge erschaffen. Leuten begegnen, helfen, und ich glaube auch gerade dieses für andere Dasein gibt einem so, so viel, auch wenn man jetzt im ersten Moment vielleicht denkt, es ist Arbeit, es ist, ja, keine Ahnung, Zeit, die man investiert, aber was man da letztendlich zurückbekommt, ist in meinen Augen super wertvoll. Und genau, ich würde auch sagen, gerade dieses, weiß nicht, in der Bibel steht oft so, ey, freut euch doch am Herrn, und ich kann das irgendwie in so vielen Situationen, das ist teilweise unerklärlich, aber kann ich einfach so eine Freude spüren. Gerade, also bei mir ist es viel in der Gemeinschaft mit Freunden zusammen und Dingen, die wir zusammen erleben. Und für mich machen es halt gerade so die kleinen Momente, wenn man mal einen Deep Talk mit einem Freund hat oder einer Freundin, wenn man zusammen irgendwie was richtig, richtig Cooles erleben kann. Natürlich auch mit viel Adrenalin bei uns auch gerne mit dabei. Aber das sind halt so die Momente, die mir halt viel Hoffnung geben.
Vielen Dank euch fürs Teilen. Danke, dass ihr hier seid und uns so viele gute Impulse mitgegeben habt.
War schön. Danke.
Danke.
Echtes Leben lohnt sich, sagen Jeanette und Dejan. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich. Und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss.